Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Diesmal mal wieder ein ganz anderes Setting hier. Wir sind quasi in den Homeoffice dieser Welt verteilt. Marcel und ich sitzen mal nicht nebeneinander. Aber was vielleicht auch ja, seit langer Zeit mal wieder der Fall ist, Marcel, ich glaube, das letzte Mal, als wir so aufgenommen haben, hatten wir auch eine kleine Zeitverschiebung, also zumindest was die Zeiten angeht, eine kleine Zeitverschiebung nach Amerika oder sowas ähnliches. Also es ist mal wieder komplett ungewohnt. Ungewohnte Zeit, wir nicht nebeneinander, aber trotzdem alles wie immer, oder Marcel?
Wir haben nicht mal Pandemie, ne? Also trotzdem haben wir uns ans Homeoffice-Arbeiten irgendwie gewöhnt und dürfen heute die 134. Folge mal in einem ungewohnten Setting in den Homeoffices dieser Welt, in meinem neuen Homeoffice mit schlechten WLAN, trotzdem hoffentlich irgendwie gestalten. Ich brauche mal meine Kollegen, die mal eine Ausleuchtung hier bei mir zu Hause machen und vielleicht mal ein paar Access Points unter die Decke ballern.
Toi, toi, toi. Wir hoffen mal, dass das durchhält bei Marcel und dass wir die Folge hier gut überstehen, auch internettechnisch. Und da würde ich sagen, Marcel, hast du noch eine Folgennummer oder hast du mal wieder nicht vorbereitet?
Habe ich schon gesagt, ist die nicht angekommen bei dir? 134. Aber also, ich sende sie dir gerne nochmal.
Vom Internet verschluckt, ja. Sehr gut. Da würde ich sagen, schießen wir los ins Thema und zu unserem heutigen Gast. Aljona, herzlich willkommen in unserer Runde. Ich freue mich darauf, dass wir heute mal über das Thema Cybersecurity und sicheres Banking sprechen. Schön, dass du da bist.
Hallo an euch zwei und hallo an alle da draußen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier dabei zu sein.
Sehr, sehr cool. Aljona, hau doch mal direkt raus, wer du bist, was du so machst. Und wir haben ja mal eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet.
Ah. Ja, wer bin ich denn? Das frage ich mich auch jedes Mal. Das Thema ist ja hier so ein bisschen Cybersecurity und ihr habt mich ja nicht umsonst eingeladen. Ich bin natürlich im Cybersecurity-Umfeld tätig und ihr habt Banking genannt. Ich bin bei einer Bank tätig und leite da aktuell eine Abteilung Cyber Business Risk. Jedoch bin ich da gerade in Wechsel, das heißt, ich übernehme da auch eine neue Abteilung, nennt sich dann Threat-Led Risk Assessment und darf da halt das Thema komplett neu aufbauen. Und auch wenn jetzt das zwei verschiedene Abteilungen sind, geht es letzten Endes bei beiden um Cyberrisiken zu verstehen, aber nicht nur technisch, sondern sie auch zu bewerten, zu kommunizieren, und damit man dann auch am Ende fundierte Geschäftsentscheidungen treffen kann. Und ich glaube, unabhängig, ob ich jetzt in einer Bank bin oder woanders wäre, das ist überall sehr schwer gefragt, dieses Thema, und dass man das halt macht. Was mache ich da? Also ich verbinde halt das Technische und Business-Know-how gepaart mit strategischem Denken und arbeite da halt ziemlich eng mit verschiedenen Fachbereichen zusammen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ich bin heute hier als Gast, als Fachexpertin. Der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin wird vielleicht mich mal googeln, weiß dann, wo ich arbeite. Ich spreche halt nicht für die Bank als solches, sondern als Fachexpertin heute. Was macht mich aus?
Unsere besonders fiese Frage, jawohl.
Meine Fähigkeit ist grundsätzlich erstmal komplexe Themen zu durchdringen und sie verständlich zu machen und auch Menschen gleichzeitig zusammenzubringen. Weil nur weil man vielleicht technisch was kann, heißt das nicht, dass man es rüberbringen kann oder irgendwie Menschen zusammenbringen kann. Und das ist schon, was mich ausmacht. Mir ist persönlich in meinem Berufsleben da draußen wichtig, dass man halt Brücken baut zwischen Technik und Business und Lösungen halt entwickelt, die nicht nur sicher sind, sondern auch praktikabel. Und weil wir machen jetzt die Technik oder die Sicherheit nicht wegen der Sicherheit wegen. Ja, am Ende des Tages will man halt ein Business betreiben. Ja, das ist der fachliche Teil von mir und ich engagiere mich halt auch mehr Menschen, junge Talente, Frauen für MINT-Berufe, aber auch für Cybersecurity zu begeistern. Wie sieht das in der Realität aus? Ich versuche jungen Menschen zu ermöglichen, dass sie mal aber auch, bevor sie eine Richtung einschlagen, auch mal ein Praktikum bei mir machen, angefangen auch bei Schülerpraktika und dass sie dann auch nach dem Abi die richtigen Fächer wählen. Und das geht aber auch bis hin zu, dass ich bei Events oder Konferenzen oder auch hier mal als Speaker oder Panelistin Präsenz zeige und einfach simpel zeige, wie cool das Thema ist und dass man das auch als Frau machen kann. Ja, also zusammenfassend, ich bin halt überzeugt, dass verschiedene Perspektiven Innovation fördern und zu besseren Ergebnissen bringen.
Finde ich super zusammengefasst, so Cybersecurity als Teamsport, was irgendwie davon lebt, ganz viele verschiedene Menschen natürlich auch zusammenzubringen. Und bin froh, dass du da bist und dass du das genauso machst. Und auch, ich finde das immer schön, wenn man das Ganze, was man vielleicht auch so im Großen hier und da mal im Podcast oder irgendwelchen Panels diskutiert und ja, sag ich mal, vielleicht auch als Message nach draußen bringen will, dass man es dann halt auch im Kleinen auch genauso durchführt, wenn man die Chancen dafür hat, das auch welchen zu ermöglichen, so Praktikas und Ähnliches zu tun. Ich finde das auch immer, wenn ich so Marcel an unsere Girls und Boys Days denke, wenn da so die Schüler bei uns zusammenkommen. Das ist immer irgendwie ein spannendes Bild und gleichzeitig irgendwie was Schönes zu sehen, dass sich junge Menschen dann schon so früh teilweise auch dafür begeistern können, um dann vielleicht irgendwann mal die richtige Entscheidung zu treffen, so wie du sagst, Aljona, nach dem Abi oder vielleicht schon während des Abis die richtigen Fächer zu wählen und danach vielleicht auch das Richtige in der Ausbildung zu gehen oder zu studieren. Also das ist mit Sicherheit was ganz Wichtiges. Und wenn wir schon in diesem Werdegang sind, den du jetzt vielleicht aus deiner Rolle heute anderen ermöglicht. Wie ist es denn bei dir gewesen? Wie bist du zum Thema Cybersecurity gekommen? Wie bist du in unsere Branche gekommen? Wie ist es bei dir passiert?
Über ein paar Zufälle, kurz gesagt, zusammengefasst. Vielleicht hört man das so ein bisschen raus. Ich engagiere mich ja für MINT-Berufe und studiumtechnisch habe ich halt einen MINT-Background, um genauer zu sein. Ich bin Mathematikerin. Und nach dem Studium bin ich halt an der Schnittstelle Business bei meinem aktuellen Arbeitgeber, das ist Banking, eingestiegen, also Schnittstelle Business und IT. Das Thema Cybersecurity, ich bezeichne das als Teildisziplin von IT, aber trotzdem war ich in der IT, jetzt nicht in der Cybersecurity. Und das hat mich schon immer irgendwie fasziniert, nicht zuletzt durch irgendwie Filme, Serien, so ein bisschen James Bond-mäßig, Blacklist, um ein paar Namen zu nennen. Und irgendwann, also nicht irgendwann, aber im Laufe meiner Zeit bin ich immer wieder mal Kollegen aus dem Cybersecurity-Bereich begegnet und da liebäugelte ich schon immer mit dem Thema. Und ja, vor 4, 5 Jahren hat sich das Ganze halt konkretisiert und da hatte ich die Abteilungsleitung, die ich eingangs genannt hatte, Cyber Business Risk, übernehmen dürfen und bin halt nach wie vor von diesem Thema, von dieser Welt fasziniert und begeistert.
Sehr cool.
Jetzt haben wir ja heute ein Thema, was quasi irgendwie jeden von uns betrifft. Manchmal, weil er ein Konto hat, manchmal, weil er viele Konten hat bei vielen verschiedenen Banken. Was mir dabei aufgefallen ist, ist gerade so in den letzten Jahren, sind ganz viele Dinge passiert bei Banken, wie sie mehr Richtung Kundensicherheit gegangen sind. Also ich kenne eine Bank, die beispielsweise sehr proaktiv über Phishing und Fake-Webseiten informiert. Das werden viele tun. Es gibt einige, die haben in ihren Kommunikationsmustern gewisse Dinge, die sie nur über dich wissen können, wenn sie dich vorher durch den KYC-Prozess begleitet haben und. Das ist etwas, wo du sicherlich uns auch nochmal so ein bisschen mitnehmen kannst, egal ob es jetzt digitale Prozesse sind durch Online-Banking hin, aber auch zu persönlichen Schnittstellen, so diesem klassischen Filialgeschäft. Was steckt da so heute hinter in diesem Themenbereich Kundensicherheit? Und ist das auch so dieser Punkt, Kunde sicher, Bank sicher, weil letztendlich die großen Angriffe wünscht sich natürlich jeder Hacker da draußen, in ein Netzwerk einer Bank einzudringen, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, einfacher ist es heute, die Menschen mit dem Konto zu hacken und sie zu einer Überweisung zu bringen, als in den Konzern einzudringen.
Du hast ganz viele Punkte angesprochen, also von A bis Z. Also grundsätzlich machen das natürlich viele Banken, dass sie halt irgendwie vor Risiken, Phishing und Social Engineering im Allgemeinen halt warnen und wie verschiedene Modus operandi da aussehen könnten. Das Thema Kundensicherheit ist halt eine spezielle Disziplin, ja, und wie tief das jemand macht, ist natürlich unterschiedlich. Und bei der Kundensicherheit betrachtet man halt verschiedene Möglichkeiten, weil der Kunde letzten Endes verschiedene Eingangskanäle hat, ob er oder sie halt vom Rechner sitzt oder halt in die Filiale geht. Aber letzten Endes hat man hinten raus technische Schnittstellen. Und entsprechend Kundensicherheit befasst sich halt mit technischen Themen, also der Technik an sich, aber auch prozessualen. Bei der Kundensicherheit betrachtet man das Ganze halt nicht nur sicher sein muss, sondern der Nutzer muss es handlich haben. Ja, also nur weil ich es sicher mache und ich habe jetzt, keine Ahnung, 10 Faktoren, dann wird der Nutzer irgendwann nicht damit zurechtkommen und das macht es wieder vielleicht unsicher. Ja, deshalb dieses Handliche, da spricht man von Usable Security, spielt da eine wichtige Rolle. Da empfehle ich jedem da draußen, der in dieser Sphäre arbeitet, aber auch nicht nur jetzt halt im Banking, ja, am Ende, wo halt ein Kunde hinten dran ist, dass die Sachen halt usable sind, also usable security. Dieser Begriff, den hat sozusagen auch nur so am Rande die Professorin Angela Sasse so ein bisschen geprägt. Die hat einen Lehrstuhl Human-Centered Security an der Uni Bochum. Im Allgemeinen geht es halt bei der Kundensicherheit, dass man halt das Risiko senkt, dass Angriffe auf Kunden irgendwie im Zusammenhang entstehen, wenn sie digitale Dienstleistungen nutzen, ja. Mhm. Wie funktioniert das? Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das halt macht, von Authentifizierungsverfahren, man nutzt Vertrauensanker, Betrugserkennung natürlich und ich habe ein bisschen jetzt auch länger ausgeführt, Nutzerfreundlichkeit, wenn man halt Sicherheitsmechanismen verwendet. Was halt grundsätzlich wichtig ist, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch das Wörtchen auch schon genannt gehabt, egal was man baut, das Ganze muss halt nach dem Motto gebaut sein, Security by Design. Mhm. Denn man muss halt die Maßnahmen schon bei der Konzeption so betrachten und die Security mit betrachten und nicht erst bei der Implementierung. Und weil hinterher wird es nicht nur komplexer, sondern auch teurer. So kann man halt als Unternehmen effizienter gegen Cyberkriminalität und vorgehen und entsprechend auch die Risiken managen. Du hast auch den Punkt erwähnt, ja, sicher, man baut viel Technisches ein, ja, aber wir sehen natürlich schon, dadurch, dass die Technik sicherer wird, wird halt das schwächste Glied natürlich angegriffen und man entfährt halt einen Shift in der Thematik Sicherheit und Betrug, also gemäß dem Stichwort, we are no longer securing computers, we are securing society. Und das ist halt das Stichwort Social Engineering. Ja.
Also jetzt gerade auch vor so Änderungen, die uns in den letzten Monaten ja ereilt haben. Also ich kann mich daran erinnern, mittlerweile hat auch meine Bank Echtzeitüberweisungen und das auch kostenlos. Das waren ja EU-Richtlinien, wenn ich richtig informiert bin, die ja auch dazu geführt haben, dass mittlerweile ja auch jede Bank, die im europäischen Raum mitmachen möchte, binnen 10 Sekunden Überweisungen ermöglichen möchte. Für mich aus der IT-Sicherheitssicht, gerade wenn es um Betrug geht, ist das ja eigentlich genau der Faktor, wo Angreifer ja jetzt eigentlich die Hände zusammenschlagen müssten und sagen müssten, Mensch, noch besser, der Kunde kann nicht 4 Stunden später zum Counter rennen und sagen, ah, irgendwie fühle ich mich mit dieser Überweisung nicht ganz sicher, weil das Geld ist ja theoretisch in Sekunden weg. Welche Rolle spielen denn gerade da so datengestützte Systeme im Hintergrund? Weil ich meine, in diesen 10 Sekunden, die wahrscheinlich so eine Echtzeitüberweisung aus technischen Gründen benötigt, werden ja wahrscheinlich noch gewisse, du hast es eben gesagt, Vertrauensanker geprüft, damit vielleicht doch noch mal ein Lämpchen angeht bei der Vielzahl der Überweisungen und mein Geld vielleicht doch nicht sofort weg ist.
Also ohne Echtzeitdetektion läuft halt gar nichts, ja. Also klar, es hängt auch von der Güte ab, was man da einsetzt, aber ohne Echtzeitdetektion in Zeiten von Echtzeitüberweisung, aber auch schon vorher, ist das unabdingbar. Und diese sogenannten Risk Engines, die erkennen halt Angriffe, die der Kunde halt nicht erkennt. Ja, also das heißt, man versucht halt, den Kunden da zu unterstützen und entsprechend eine fälschliche Zahlung oder eine betrügerische Zahlung halt ja aufzuhalten. Und die detektieren halt relativ effektiv, aber gleichzeitig auch natürlich nicht 100% perfekt. Ja. Und sie können Social Engineering, aber auch Malware detektieren und sie erkennen halt, ob der Kunde selbst Zugriff hatte oder es ein Fremdzugriff war, ob der Kunde die Zahlung selber autorisiert hat oder halt nicht. Und wie gesagt, vor allem detektieren das in Echtzeit und nicht hinterher. Ja, und da draußen, also es gibt viele Vendoren und die einen sind besser, die anderen schlechter und versprechen vieles im Allgemeinen, selbst auch die guten. Es gibt keine Blackbox-Kauflösung, ja. Man muss, wenn man in dieser Sphäre unterwegs ist, halt den Modus operandi kennen und entsprechend arbeitet man halt mit in die Risk Engine ein. Und am Ende des Tages ist das ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Betrugsprävention und den ja, Betrügern.
Mega spannend. Also Marcel, ich denke so ein bisschen an unsere, sage ich jetzt mal, Anomalieerkennung und so, die wir so klassischerweise in der IT haben. Und da kombiniert sich ja schon irgendwie vieles. Ne? Also das, was man so an digitalen Datenpunkten habe, die irgendwie mit so einer Überweisung oder ähnlichem zusammenhängen, wie so ein User interagiert, wo das Geld vielleicht hingehen soll, wie viel Geld das ist, ob das typisch ist.
Was für ein Verwendungszweck und genannt wurde, ne? Also da sind ja auch hunderte Parameter, die man theoretisch sieht, aber die auch unsichtbar bleiben.
Ja, mega spannend. Und irgendwie schon eine Analogie in Richtung so dieser klassischen Welt, die wir ja viel kennen, wo es um IT-Systeme gibt, die auch irgendwie alle ihre Spuren haben und natürlich da auch gibt es genauso wenig 100% Erkennung und da gibt es mal ein False Positive und damit muss ein Kunde dann auch mal leben, der wo vielleicht eine Überweisung nochmal kurz zurückgehalten wird, weil man vielleicht das nicht ganz sauber interpretiert oder da eine Anomalie vermutet und genauso gibt es vielleicht auch mal ein Ding, was durchrutscht und was nicht erkannt wird, was normal ist, ne? Weil 100% gibt es an der Stelle nicht. Also es ist spannend, diese Analogien zu sehen, ist ein interessantes Thema. Gehen wir vielleicht mal so zum nächsten Thema, was wir uns so in den Kopf gesetzt haben, was gut zu deiner Rolle passt. Du hattest eben auch so von Cyber-Risiko-Quantifizierung gesprochen, was war jetzt ja auch in deinem Team, in deiner Aufgabe, ja, sag ich mal, der Hauptpart war. Und Quantifizierung mit Sicherheit auch als Mathematikerin immer so dieser. So stelle ich es mir jetzt vor, ich bin kein Mathematiker, aber so stelle ich es mir vor, dass man irgendwo immer gerne eine Zahl ranschreiben will. Wie kann ich mir das so vorstellen, wie so eine Risikoquantifizierung aussieht, sowohl was du vielleicht generell empfiehlst, aber speziell natürlich auch im Kontext der Banken. Wie schafft man das am Ende, so ein Risiko sichtbar zu machen?
Also als erstes würde ich empfehlen, grundsätzlich sich mit dem Cyberrisiko Management, Bewertung mal anzufangen, ja, unabhängig, ob man jetzt bei einer Bank ist oder in einem Unternehmen, man sollte halt seine Risiken, die das Cyber-Thema betreffen, Sicherheitsthema betreffen, kennen. Und ob man das jetzt am Ende in Zahlen ausdrückt und ich bin halt Verfechter, dass man irgendwann da hinkommt, das auch in Euro definiert, sollte man erstmal anfangen. Und ob man da jetzt am Anfang sagt, das Risiko ist niedrig bis sehr hoch, einfach erstmal anfangen. Ja? Wenn man da erstmal so ein bisschen Übung hat, dann kommt man auch zu dem Euro. Wobei auch das nicht trivial ist. Je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist das. Weil man hat viele Prozesse, man hat viele Geschäftszweige und das halt zu quantifizieren ist halt nicht trivial, als wenn man jetzt ein Produkt hat, das sehr einfach ist. Vielleicht erkläre ich mal, wenn es von Interesse ist, wie man vielleicht sowieso erstmal mit der Risikobewertung anfängt, so qualitativ und wie man dann halt zu den Eurozahlen kommen könnte. Also qualitativ kann man zum Beispiel, wenn man nach Skalen und Farben vorgeht, man will halt die Auswirkung eines Cybervorfalls und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Cybervorfalls XY mal definieren. Und diese zwei Dimensionen, da betrachtet man halt beide Dimensionen von sehr gering bis sehr hoch. Man kann dann halt entsprechend diesen qualitativen Werten Zahlen zuordnen, sowas wie 1 bis 5. Und wenn man diese Zahlen entsprechend multipliziert, kommt man in einem Wertebereich von 1 bis 25. Das ist der Risikowert. Und man kann jetzt halt diesen Risikowert auch von 1 bis 25, den Bereich auch nochmal unterteilen, so zum Beispiel in 5er Schritten von 1 bis 5 sehr gering bis 21 bis 25 sehr hoch. Und entsprechend ordnet man dann halt, was man jetzt berechnet hat. Seine Beispiel ordnet man halt das ein, in welchem Intervall man ist. Und wenn man jetzt lustig ist, ordnet man dem Ganzen halt nochmal Farben von dunkelgrün bis tiefrot zu. Und so hat man erstmal so Ampelfarben oder sogar kann man das Ganze als eine Risikomatrix, als eine Heatmap-Logik machen. Um jetzt zu Eurozeichen zu kommen und wie gesagt, das ist nicht trivial. Ziel ist halt, dass man die Auswirkungen in Euro hat und die Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent angibt, also von 0 bis 100%. Und wenn man halt das miteinander multipliziert, dann kommt natürlich wieder ein Euro-Wert raus. Und das sollte aus meiner Sicht das Ziel sein, denn letzten Endes, wenn man Investitionen tätigt oder grundsätzlich draußen agiert, dann arbeitet man ja mit Euro oder Dollar, wie auch immer, aber halt mit Geld und jetzt nicht mit Farben oder Skalen. Und wenn man halt so ein, ja genau, wenn man halt diesen Risikowert in Euro darstellen kann, dann kann man das halt bei potenziellen Investitionen für Sicherheitsmaßnahmen gegenüberstellen. Mhm. Und dann weiß man, lohnt sich halt so eine Investition oder nicht. Ein Unternehmen muss halt sich mal anschauen und überlegen, was sind denn die eigenen Assets? Und je nachdem, welches Unternehmen das ist, kann es halt ein digitaler Prozess sein, es kann eine Produktionskette sein, es kann ein Werk sein, pipapo. Ja? Und dann betrachtet man halt diese Assets und überlegt sich, welche Risikoszenarien könnten auf diese Assets einprasseln. Und basierend auf so ein Szenario, also zum Beispiel Ransomware trifft meinen digitalen Prozess XY, welche Euro-Auswirkungen könnte das haben? Aus meiner Sicht, auch wenn es nicht trivial ist, ist Auswirkungen Euro herzuleiten einfacher als die Eintrittswahrscheinlichkeit. Denn bei der Eintrittswahrscheinlichkeit fließen halt so Faktoren mit ein, wie wahrscheinlich sucht sich ein Angreifer mein Unternehmen aus, beziehungsweise auch dann halt diese Prozesse und kommt genau da rein. Wie wahrscheinlich ist natürlich auch die Güte meiner Sicherheit. Ja, das sind so ein paar Faktoren, die in die Eintrittswahrscheinlichkeiten mit einfließen. Das ist entsprechend nicht trivial, aber halt sollte das Ziel sein. Ja, wie ich gesagt habe, dann kann man halt auch besser Geschäftsentscheidungen treffen.
Wäre auch direkt so meine These gewesen, zu sagen, so eine Auswirkung in Euro kriegt man für so Szenarien noch, ja, ich sag mal, zumindest mal über einen dicken Daumen auch irgendwie hin, weil es sind ja irgendwo interne Daten. Ich weiß vielleicht, weiß nicht, wenn mir folgende Daten abhanden kommen, was muss ich vielleicht an Penalen zahlen, was habe ich vielleicht für ein Geschäftsrisiko dahinter, was auch immer, oder wenn System XY ausfällt und ich kann 2 Tage nicht produzieren, dann weiß ich ungefähr, das kostet mich XY. Aber bei dieser Eintrittswahrscheinlichkeit, also das ist auch so, wo ich sagen würde, da tun sich alle am schwersten. Und ich aus meiner Perspektive natürlich auf einmal, auf der einen Seite, wenn man die Abhängigkeit zu den Angreifern hat, wo man nun mal nicht in die Köpfe gucken kann, so wie du auch schon gesagt hast, ne, da ist halt da draußen etwas. Und ich finde es auch ganz schwierig, eigene Maßnahmen, die man vielleicht auch schon für die gleichen Use Case irgendwo getroffen hat, da reinzubeziehen, was in welcher Form sie quasi die Eintrittswahrscheinlichkeit schon mindern. Ne? Also es geht ja nicht darum, einfach nur zu sagen, was bringt mir jetzt die Maßnahme XY, sondern was haben mir die Maßnahmen davor vielleicht auch schon gebracht, was habe ich ganz generell für eine Eintrittswahrscheinlichkeit für das? Und das ist ja, also da bin ich bei dir, es ist halt wenig trivial und manchmal auch wenig greifbar. Also wie kriegt man das zu packen? Das ist irgendwie so diese Kunst wahrscheinlich, ne?
Das ist die Kunst und da guckt die ganze Branche, also die Cyber-Risikoquantifizierung, kurz CRQ-Branche drauf. Ja? Also das sind einige Leute, die ihr Leben sozusagen dafür widmen und daran forschen. Aber angefangen von Controls, wie wirksam sind die Controls? Letzten Endes aber auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Also je mehr man historische Daten aufbaut, ja, also da in die Modellierung würden halt auch historische Daten einfließen, dann ist das auch einfacher, sowohl externe historische Daten als auch die eigenen, ja, welche Vorfälle hatte ich und wie häufig. Aber weil Cyber-Risiko-Thema neu ist, ist in die Datenlage halt noch ein bisschen begrenzt.
Ja.
Die wächst, aber ist halt begrenzt und irgendwann wird man halt das aber auch nutzen können.
Ich glaube, es ist wichtig, sich, so wie du es schon sagst, Erfahrungswerte sind da mega wichtig und sich sowohl mit Gleichgesinnten auszutauschen, deswegen gibt es vermutlich auch die von dir angesprochene Community, um da voneinander zu profitieren, aber vielleicht auch, sagen wir mal, natürlich gibt es genug Dienstleister und Berater, die einmal an der Seite stehen können und vielleicht ein bisschen auf den Weg bringen können, also ganz viele Möglichkeiten, dass man da nicht auf sich komplett allein gestellt ist. Ne?
Genau.
Kurze Werbung.
Am 17. September ist es wieder soweit. In der Osnabrückhalle steht unser deutscher IT-Security-Kongress 2026 an. Wir haben mittlerweile die Agenda veröffentlicht. Ihr findet sie auf unserer Eventpage unter pco-online.de/agenda2026. Also schaut mal vorbei, guckt, was schon am Start ist und was euch sehr, sehr gut gefällt. Ich kann schon mal so sagen, wir haben 4 Stages und reichlich Workshop-Räume.
Und in dieser Agenda findet ihr auch schon die Keynote am Nachmittag und zwar mit Markus Flitsch von Terra Quantum. Und da geht es darum, den Tag zu skizzieren, an dem unsere Verschlüsselung kollabiert. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber drumherum bieten wir auch dieses Jahr wieder den geliebten CISO-Pavillon an, in dem speziell eben CISOs über ihre Themen sprechen können, die sie da draußen so bewegen. Und grundsätzlich haben wir einiges vorbereitet, ob Informationssicherheit, Governance, KI-Bedrohungen, Managed Services und die Cloud darf natürlich in Punkt Sicherheit auch nicht fehlen. All diese Themen findet ihr auf unserer Eventpage.
Also meldet euch an unter pco-online.de/Kongress2026. Nochmal pco-online.de/Kongress2026.
Wir freuen uns auf euch.
Bis bald.
Das war's auch schon wieder mit der Werbung.
Jetzt hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, kommt so ein bisschen der Schnitt auch zum Business mit den Cyber-Risks und wir gehen jetzt nicht in die Cyber-Risiken, die eine Bank an sich für sich und ihr Netzwerk selber haben kann und wird, sondern vielleicht mehr nochmal den Blick, weil aus dem Business sicherlich, und das ist so ein bisschen meine These, sich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch immer mehr Gedanken darüber gemacht wurde, was ist, weil auch das eines der Dinge ist, womit eine Bank ja viel Geld verdient. Was ist, wenn bei der Kreditvergabe Unternehmen Geld bekommen und am Ende können sie es nicht zurückzahlen, gerade aufgrund von zum Beispiel Cybervorfällen? Nimm uns da doch mal vielleicht so ein bisschen mit. Ist das etwas, was bei euch beziehungsweise in der Branche generell jetzt immer mehr auch zu Risikoverschiebung beigetragen hat und wonach jetzt auch Reifegrade und Risiken auch von zum Beispiel Kreditnehmern, ich meine jetzt nicht unbedingt private Personen, sondern eher Firmenfinanzierung, jetzt auch deutlich mehr unter die Lupe genommen werden? Oder komme ich wie bei Versicherungen vielleicht noch mit so einem Laissez-faire-Fragebogen durch und man drückt die Daumen und hofft, dass alles funktioniert?
Ich glaube, auch bei der Versicherung kommt man nicht mit einer Laissez-faire-Fragebogen durch.
Es kommt drauf an.
Wenn man eine Cyberversicherung mal sich angeschaut hat, die Fragen sind nicht ohne. So am Rande. Und beantwortet man nicht über Nacht. Cyberrisiken betreffen ja halt, obwohl wir heute ja von Banken sprechen oder von der Bankenbranche, alle da draußen, ja, und entsprechend kann es jeden treffen und egal ob klein oder groß, egal welche Branche, und man sollte halt grundsätzlich sich die Frage stellen, nicht werde ich getroffen, sondern wann, ja. Man sollte davon ausgehen. Und entsprechend ist das halt natürlich ein Faktor, der mit einspielt, ob ein Unternehmen, wenn es von einem Cybervorfall getroffen wird, irgendwie gut durchkommt. Ja, und die Branche, die Bankenbranche, wenn sie einen Kredit vergibt, schaut sich dann halt immer wieder an, welche Faktoren spielen mit in so einen Kreditvergabeprozess mit rein. Also welche Kriterien sind wichtig für einen Kredit. Da kann es natürlich auch passieren und das wird auch teilweise praktiziert, dass halt man sich auch die Cybersicherheit von dem potenziellen Kreditaufnehmer anschaut, dass man halt prüft, also rudimentär wahrscheinlich, wie ist das Unternehmen auf IT-Sicherheit aufgestellt. Aber wie gesagt, das ist ein Faktor für die Kreditvergabe, so ein Prozess, insbesondere für Firmenkunden. Ich bin jetzt kein Firmenkundenberater oder Firmenkundenbetreuer. Das sind, glaube ich, nicht nur drei Fragen. Ja, also ja. Das sind viele Fragen und da können Cyber-Fragen halt mit reingehen. Und ist halt ein Punkt. Kann natürlich dann entsprechend Auswirkungen haben, kann, ja, muss nicht, dass man vielleicht, so stelle ich es mir vor, höhere Zinsen bekommt, wenn man halt nicht in die entsprechenden IT-Standards erfüllt oder vielleicht sogar einen Kredit abgelehnt wird. Aber wenn es halt ein Faktor ist, ja, da kommen halt, müssten wahrscheinlich viele Faktoren mit reinkommen, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen. Ja. So am Rande zu erwähnen ist, also die Branche beobachtet, selbst wenn man halt diese Themen betrachtet, am Ende des Tages, wenn ein Unternehmen halt von einem Cyberangriff getroffen wird, ja, heißt das noch nicht, dass das Unternehmen in Schieflage kommt. Wird schon wahrscheinlich andere Gründe gehabt haben, wie so ein Unternehmen in Schieflage kommt, und so ein Cyberangriff kann halt noch das letzte Tüpfelchen geben. Das ist halt so ein bisschen, was man in der Branche beobachtet.
Also ich glaube auch, dass wir sicherlich auch, wie du es vorhin mal gesagt hast, heute vielleicht noch nicht so viele Daten zu diesen Themen haben und das sicherlich so eine spannende Zukunftsfrage wird, ob zum Beispiel Kreditvergaben und Kreditrankings und Co. in Zukunft, wo es auch immer mehr digitale Wertschöpfung, digitale Prozesse bei Unternehmen gibt, vielleicht irgendwann doch einen größeren Stellenwert einnehmen, als heute vielleicht einer unter vielen Faktoren. Aber das ist Glaskugelleserei und bleibt vielleicht für jeden immer noch mal so ein bisschen mit auf der Agenda, um das weiterhin zu beobachten.
Ich find's aber spannend, was du gesagt hast, Alione, dass es halt so ein Thema ist, was wir ja alle sehen. Es ist jetzt nicht regelmäßig, dass irgendwelche Unternehmen insolvent gehen, weil sie einen Cyberangriff hatten oder nur ausschließlich deswegen, sondern meistens sind das ja, sag ich mal, ist es eine Folge von verschiedenen Faktoren. Ne? Das Unternehmen war schon in Schieflage, so wie du gesagt hast. Und irgendwie ist das gleichzeitig so ein Teufelskreis, muss man ja sagen, weil Unternehmen, die schon eine Schieflage haben, investieren potenziell auch weniger in ihre Cybersecurity und in ihre Resilienz und sind vielleicht nicht so widerstandsfähig dagegen und taumeln dann vielleicht leichter mal in so einen Angriff und die Folgen dahinter und das dann im Zuge dieser Schieflage hat mit Sicherheit größere Auswirkungen und irgendwie ist es so ein Teufelskreis, wie ich gesagt habe, dass es das wahrscheinlich gerade die Banken da in Zukunft noch mal mehr hintergucken werden, dass sie natürlich dann auch das als Risiko betrachten, dass sie vielleicht auch aufgrund von einem Cyberangriff nicht mehr zu ihrem Geld kommen und dann natürlich auch wieder Aufschläge machen in Richtung Zinsen und Co., um das Risiko da auch weiterhin zu bewerten. Und irgendwie ist das sowas, wo es nicht direkt eine Lösung für gibt, ne? Außer dass es ja dem Unternehmen und dass so eine Schieflage eigentlich noch mehr Auswirkungen hat in Zukunft.
Definitiv, ja. Definitiv.
Wir gucken da nochmal in der Zukunft hin und gucken, wo das überall ankommt, bei welchen Unternehmen vielleicht das erste Mal auch so ein richtig umfassender Blick reingesetzt wird in die Cyber-Security-Welt, wie die Unternehmen aufgestellt sind und vielleicht auch ab welchen zum Beispiel Kreditvergabehöhen, dass so der Alltag wird, dass man das macht. Wahrscheinlich nicht für 100.000, aber wenn es um ein paar Millionen geht, dann schon mal eher. Ja, da wird man mal sehen, was so dieser Modus wird, den die Unternehmen sich dann am Ende des Tages stellen müssen. Aber das ist Glaskugel. Und Glaskugel heißt auch gleichzeitig immer unser Ausblick. Also das ist eine Top-Überleitung, die ich hier mache zum Ende. Und wir wollen nochmal ein viertes Thema aufmachen, wo wir noch gar nicht so viel darüber gesprochen haben, aber es ist mit Sicherheit ein Thema, was dich ganz, ganz viel begegnen wird und was vielleicht auch den Bogen so ein bisschen zu deiner Vorstellung, was dich auszeichnet, schließt, weil wir sind natürlich in einer, ja, sag ich mal, in einer Branche, die nicht unbedingt davon geprägt ist, dass man Fachkräfte noch und nöcher an jeder Ecke zu geringen Marktpreisen überall an Land ziehen kann. Es ist auch nicht jeder zugehörig einer der größten Banken in Deutschland oder Europa und hat vielleicht auf der einen Seite Budget, vielleicht auch auf der anderen Seite eine Marke, um halt solche guten Fachkräfte auch ranzuziehen. Aber wie findet man gute Leute, um es mal so runterzubrechen, weil es ist ja ein Thema, womit du dich auch beschäftigst am Ende des Tages, sowohl für dein Team aus deiner Rolle, aber natürlich auch ganz generell in der Entwicklung von Menschen in diese Branche rein. Wie findet man gute Leute, speziell wenn man jetzt nicht einer der größten Banken ist?
Auch größere Banken haben vielleicht nicht einfach, unabhängig bei welcher man ist. Das kann auch abschreckend sein. Ja.
Ja.
Vielleicht möchte man beim Mittelständler oder Familienunternehmen arbeiten.
Klar.
Aber klar, zieht schon natürlich auch mal die Marke. Grundsätzlich, wenn man halt einstellen möchte und ein idealerweise diverses Team aufbauen möchte, sollte man halt auf verschiedene Faktoren achten. Und bei Diversität spreche ich jetzt nicht nur von Geschlecht, sondern von allen Ausprägungen von Diversität, angefangen von Alter, Nationalität und Background, vom gelehrten Beruf und so weiter und so fort. Als einstellende Person, als einstellendes Unternehmen sollte man sich halt bewusst sein, was sind denn die eigenen Unconscious Bias. Was habe ich für ein Unconscious Bias? Und entsprechend, wenn ich dem bewusst bin, dann kann ich es entsprechend auch in die Bewerbungssichtung und bei den Gesprächen mit einfließen lassen, drauf achten. Und man fängt halt nicht erst da an, sondern auch schon bei der Ausschreibung, ja, dass man entsprechend das in der Sprache spiegelt. Und so vergrößert man allgemein auch den Pool von möglichen Bewerbern und Bewerberinnen. Das ist jetzt erstmal auf den Aspekt, dass man überhaupt mehr Bewerbungen reinbekommt. Nun hat man zum einen aber vielleicht trotzdem nicht die Möglichkeit, entweder von extern einzustellen oder es kommen halt keine Bewerbungen rein. Und was macht man da? Oder es kommen halt Bewerbungen rein, aber haben nicht die Güte, die Erfahrung, die man halt sucht. Ja? Man muss nicht unbedingt immer für Cybersecurity das Thema schon mitbringen aus meiner Sicht. Ja? Also es heißt jetzt nicht, dass man schon in Cybersecurity gearbeitet haben muss. Und ein großes Asset haben Unternehmen mit ihren eigenen Mitarbeitenden. Dass man wirklich erstmal auch intern schaut und wen habe ich denn da? Kann man diese Mitarbeitenden, auch wenn sie vielleicht vorher nicht in der IT oder Cybersecurity gearbeitet haben, weiterentwickeln in dieses Feld? Kann ich denen das notwendige Werkzeug mitgeben? Beziehungsweise nicht jeder Job in Cybersecurity ist technisch. Da kann man sehr Cybersecurity-Fachfremde leichter reinbringen. Und bei technischen Themen guckt man ja vielleicht auch, wenn die Person nicht einen technischen Background hat, kann man sie vielleicht technisch weiterentwickeln. Ja, also interne Mitarbeitenden bringen ein großes Potenzial aus meiner Sicht, weil sie auch das eigene Unternehmen sehr gut kennen. Ja, was eine externe Rekrutierung nicht mit sich bringt. Okay, man hat vielleicht sehr gute Cybersecurity-Kenntnisse und ja, man wird auch extern idealerweise auch mal einstellen, damit man auch nicht nur Juniors auf dem Themenfeld hat. Aber eine interne Kraft, die das eigene Business kennt, das eigene Unternehmen kennt, weiß, wie es tickt, ist auch sehr wertvoll. Und es ist dann nur noch der Schritt zu gehen, dass man in dieses Themenfeld noch weiterentwickelt. Und da würde ich empfehlen, Unternehmen, die Probleme haben zu rekrutieren, dass sie sich das mal anschauen.
Ja, sehr gutes Beispiel, wie ich finde, weil so aus unserer Beraterrolle, wie häufig sind wir in Projekten, um zum Beispiel ein Managementsystem für Informationssicherheit aufzubauen, Resilienz in ein Unternehmen reinzubringen. Und wir müssen da jetzt mal als Berater zu den Fachabteilungen, die es dann so gibt, die im besten Fall das Business kennen, aber irgendwie ist keiner so richtig für das Thema verantwortlich oder setzt sich aus dem Fachbereich den Hut auf. Und wie schön wäre es, wenn man da jetzt mal so Rollen hat, die den Kontext von Cybersecurity und Informationssicherheit verstehen und das Business kennen und gemeinsam dann dahinter Strategien entwickeln können, um das zu verbessern. Also ich finde, das ist einen guten Impuls, einfach auch da, gerade mal, wo es nicht die letzten technischen Voraussetzungen gibt, irgendwas zu administrieren, zu konfigurieren, was auch immer, architektonisch zu gestalten, dass man sich da auch wirklich die Frage stellt, haben wir da nicht intern einfach auch gute Leute, die man dahin entwickeln kann? Und ich finde, aktuell sieht man das fast ausschließlich so aus diesem Bereich QM, Qualitätsmanagement. Da hat mal irgendjemand eine 9001 gemacht und dann diktiert man dem, ach, dann kannst du auch eine 27001. Und so rutschen die Leute so von dieser prozessualen und Business-Schicht dahin. Aber einfach auch mal in anderen Fachabteilungen zu gucken, was nicht QM ist, sondern wo relevante Business-Prozesse irgendwo zusammenlaufen. Das ist vielleicht wirklich mal ein Tipp für einige da draußen, um gerade auch das ganze Organisatorische und was Business-Know-how bedarf, ja wirklich auch mal perspektivisch in die Informationssicherheit zu bringen und vielleicht das dann auch irgendwann mal aufzulösen, dass die IT sich immer am Ende des Tages in der Opferrolle betrachtet, dass sie sich um die gesamte Informationssicherheit kümmern müssen, obwohl sie halt IT sind, was ja auch richtig ist, aber da so kriegen wir es vielleicht mal aufgelöst. Also ich finde es ein super Impuls und vielleicht perfekt zu unserem Abschluss, das genauso mitzunehmen und stehen zu lassen. Damit sage ich ganz, ganz lieben Dank, Ayona, dass du in unsere Runde gekommen bist. Heute mal abends digital zusammen, auch mal wieder was Schönes hier aus dem Homeoffice raus. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und mit euch mich dazu austauschen konnte.
Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
Ich habe gerade daran gedacht, mit Qualitätsmanagement, dann ist immer der nächste Schritt Datenschutzbeauftragter ja. Und dann interner ISB. Ja, also so kommt man dann ja auch noch zur Informationssicherheit irgendwann. Ja. Aber Spaß beiseite. Ich finde es immer, ich meine, das machen wir bei uns ja auch, viel zu schauen, was können wir intern weiterentwickeln und diesen Weg zu gehen. Das ist sicherlich immer auch nochmal für die Kultur eines Unternehmens wichtig, nicht immer nur von außen Menschen reinzulassen und dann eine Kultur zu riskieren, sondern vor allen Dingen auch darauf aufzubauen, was man vielleicht mal geprägt hat. Sicherlich ist nicht jede Kultur gut, aber in der Regel, wenn man lange am Markt ist, dann hat man vielleicht etwas geprägt und geerbt, was es sich dann auch lohnt, beizubehalten und dann vielleicht mit vereinzelten externen Impulsen zu verbessern und zu veredeln. Aber da schweifen wir ab ins Thema Personalmanagement. Wir sind immer noch IT-Security-Podcasts und von daher nochmal schön diese Sicht auch in der Branche als Fachexpertin da zu sehen, wie das Thema Risk Quantification, aber auch alles so Kundensicherheit, fernab von dem großen Sicherheitsthemen wie eine DORA, wie all dem, was eine Bank für sich erfüllen muss, weil man muss ja einfach sagen, diese Fiktivität, die wir auch mal versucht haben zu erzeugen mit dem Thema, was wäre, wenn unsere Banken gehackt werden, Julius, du erinnerst dich vor einigen Jahren, das ist nahezu Science Fiction. Sicherlich wird uns das irgendwann auch mal irgendwo erreichen, eine solche Schlagzeile, weil, wie du sagst, niemand ist 100% sicher. Aber ich glaube, heute liegt das Risiko einfach dabei, dass die Unternehmen, die Kunden dieser Banken diejenigen sind, die zum Opfer werden und das Geld, was dann extern verwaltet wird, dann zu wem anders fließt, wo es eigentlich nicht hin sollte. Und deswegen ist es genau deswegen meiner Meinung nach auch richtig da, vernünftige Schutzmechanismen zu erfüllen, weil am Ende ist das eine Dienstleistung, die erbracht wird und die muss sicher gestaltet werden. Und daher danke ich dir für die Einblicke und sage an der Stelle auch schöne Grüße an alle da draußen und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nöbel. Bis zum nächsten Mal.